Hier ist die Reederei Rudolf, der Interview-Podcast mit mir, mit Chris Rudolf.
Es ist fast Ende Oktober, 9 Grad. Ich sitze in Neukölln in der Herfordstraße mit Tarik Tesfu bei einem Ingwertee und einem Kaffee. Und würde als erstes wahnsinnig gerne mit Tarik Folgendes besprechen. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe mir ganz viele Kolumnen und Sendungen von dir angeguckt und frage dich, findest du wirklich, dass Christian Lindner eine süße Maus ist?
Ich glaube, ich finde schon, dass Christian Lindner eine süße Maus ist, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Und mit süße Maus meine ich nämlich nicht das, für was er politisch steht oder wie er sich selber inszeniert, sondern einfach nur vom Aussehen her, wenn er nicht reden würde, wäre er noch eine süßere Maus, als er es vom Look eh schon ist.
Du hast das gesagt, bevor Lindner sich von seiner Generalsekretärin verabschiedet hat, ungefähr mit den Worten, sie hätten 300 Tage in den letzten ein, zwei Jahren miteinander begonnen. Pause, so habe ich es nicht gemeint.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, aussagenmäßig war das Statement nicht auf seine Agenda bezogen, sondern einfach nur, wenn er die Klappe hält, ist er eine süße Maus.
Gilt das nicht für ganz viele Männer eigentlich?
Ich glaube, das gilt für fast ganz, ganz viele Menschen, wenn sie ruhig sind und nicht so viel reden. Genau, aber das sagt ja, also die süße Maus ist ja etwas, was sich sehr aufs Aussehen bezieht.
Ist geschenkt, seid ihr gegönnt. Und Herr Lindner auch. Wobei diese Äußerung gegenüber seiner ehemaligen Generalsekretärin eigentlich ja ein gefundenes Fressen für dich ist. Du bist Gendertainer, wie du dich selber bezeichnest. Oder hat das mal jemand erfunden?
Das habe ich gar nicht selbst erfunden, Tatsache. Das hat mal irgendjemand bei einem Vortrag oder bei einem Panel wurde ich als Gendertainer bezeichnet. Und normalerweise mag ich das gar nicht so, Fremdzuschreibungen über das, was ich tue. Aber in dem Fall dachte ich mir so, wow, also da hätte ich auch mal selber drauf kommen können.
Du arbeitest also jetzt damit, das ist wunderbar. Und in den Bereich fällt ja, glaube ich, auch dein Engagement für Feminismus, würde ich sagen. Oder deshalb kam ich jetzt auf unseren guten Herrn Lindner, die süße Maus, wie du ihn nennst.
Genau, also da hat er auf jeden Fall verkackt. Aber wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, was Herr Lindner schon alles verkackt hat, dann glaube ich, ja, fällt auch das Claiming süße Maus schwer.
Nun sind wir auch nicht hier zusammengekommen heute, um über Christian Lindner zu sprechen, sondern unter anderem über die neue Talkshow vom NDR, Dieb und Deutlich. Es gibt 4 ModeratorInnen, 2 Teams jeweils. Ihr habt tolle Gäste da gehabt, unter anderem die, ich schätze sie sehr, Stefanie Heinzmann aus der Schweiz. Ihr habt so einen Insektenforscher gehabt. Und was ich sehr mochte an Frau Heinzmann auch als Gast bei euch in der Show, dass die nicht nur als Gast da ist und brav ihre Fragen abwartet, sondern auch selber Fragen stellt. Das hat mir ganz gut gefallen. Wie ist dein Resümee von eurer ersten Sendung?
Erstmal finde ich es total toll, dass es diese Sendung überhaupt gibt, weil ich finde, der NDR macht da etwas, was für den Öffentlich-Rechtlichen immer noch sehr, sehr mutig ist, irgendwie mal auf andere ModeratorInnen zu setzen, auf andere GästInnen zu setzen. Die Leute, die für das Format arbeiten, haben alle krass Lust auf das Format und das macht natürlich richtig Spaß, dann Teil von so etwas sein zu dürfen. Ich neige immer zu einer sehr großen Portion Selbstkritik, aber wenn ich das mal alles weglasse, dann bin ich krass froh über diesen ersten Start. Ich bin froh, das mit Svenja zusammen machen zu dürfen. Wir sind ein tolles Team und werden auch noch in unserem Miteinander vor der Kamera wachsen. Auch darauf freue ich mich einfach krass zu gucken, okay, wo geht diese Reise mit uns Zweien, aber auch mit uns Vieren hin. Und deswegen kann und muss man einfach nach so einem Start einfach auch mal zufrieden sein, trotz aller Selbstkritik, die man so an sich selber hat.
Unbedingt. Also nicht zuletzt hattet ihr gute Gäste, es waren gute Themen. Ihr seid super charming mit euren Gästen umgegangen, fand ich. Ich habe das sehr gerne geguckt, war sehr angenehm. Hast du jemals vorher die NDR-Talkshow, die große, geguckt? Hast du sie dir jetzt nochmal angeguckt oder hast du es lieber gelassen, um dann nicht beeinflusst zu werden und lieber auch dein eigenes Ding zu machen?
Ich habe auf jeden Fall die NDR-Talkshow auch schon ein paar Mal gesehen. Ich bin ja großer Barbara Schöneberger-Fan. Und deswegen weiß ich natürlich auch, Also in welche Fußstapfen wir treten, ist ein zu großes Wort, denn wir lösen ja die NDR Talkshow nicht ab, die wird es weiterhin geben. Wir sind einfach nur so etwas wie ein Spin-off, aber natürlich hätte ich sie vorher noch nie gesehen, hätte ich sie mir auf jeden Fall auch angucken müssen, um zu gucken, was machen dort die ModeratorInnen und was wollen wir mit diesem neuen Format machen. Muss jetzt aber auch nicht vor jeder Show die NDR Talkshow gucken, denn am Ende machen wir ja auch ein bisschen unser Ding. Und wenn ich sie gucke, dann eher, weil ich Bock habe, Barbara Schöneberger zu sehen und zuzuschauen, wie lustig und charmant und toll sie einfach moderieren kann. Und dann ist es vielleicht auch so ein Mini-Learning, um zu gucken, okay, wie macht sie es? Aber ich versuche mich schon auch davon zu lösen, wie ich das mache, denn ich werde nicht so moderieren können, wie es Barbara Schöneberger tut, denn das tut sie, weil sie eine Persönlichkeit hat und meine ja auch eine ganz andere ist.
Und ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass umgekehrt Barbara Schöneberger auch Tarek Kasfu-Fan ist.
Ich hoffe doch mal. Ich hoffe, dass sie die erste Sendung von mir gesehen hat und denkt, der ist ja auch ein ganz cooler Tipp. Finde ich auf jeden Fall eine nice Sache.
Ich glaube, damals hat man auch noch Alkohol getrunken. Rotwein, Bier in der Sendung. Das ist bei euch anders. Ne? Es gibt Schorle oder Wasser.
Es gibt, glaube ich, Leitungswasser, ja, weil wir natürlich auch gucken müssen, ne? Ist ja auch über die Rundfunkgebühren, kannst du nicht mit dem Champagner kommen, nein. Also bei uns ist es, glaube ich, auch ein bisschen so gewollt, weil wir einfach auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, dass wir da dort keinen Alkohol trinken. Bei der NDR Talkshow bei Barbara Schöneberger wird schon, glaube ich, auch, getrunken. Ich glaube, die bekommen da schon Drinks. Beim Kölner Treff gibt es auch immer Kölsch, glaube ich.
Nun ist Kölsch ja auch kein Alkohol, wie wir wissen, gell?
Kölsch ist eigentlich so fast wie Wasser, ja.
Du hast in Köln auch mal gelebt oder hast in Wien gelebt, du hast in Berlin schon mal gelebt, lebst jetzt in Berlin, kommst eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Wo fühlst du dich am wohlsten? Offensichtlich hier, oder? Du hast mal gesagt, du wolltest irgendwann unbedingt nach Berlin.
Ja, ich musste irgendwann wieder weg von Köln, obwohl ich Köln sehr, sehr mag als Stadt, aber nach 3 Jahren wurde es mir aber ein bisschen zu klein. Und Köln ist ja auch sehr speziell und ich war aber, wie gesagt, also 2 Jahre war ich sehr verliebt. So langsam bröckelt auch hier die Liebelei, aber ich glaube nach so 5 Jahren oder 4 Jahren wieder in Berlin ist es auch okay, wenn man jetzt nicht mehr so krass verknallt ist und jeden Tag fummeln will, sondern dass man irgendwann denkt so, okay, gibt's was Besseres? Eher nicht, also bleibe ich bei dem Alten, so nach dem Motto.
Und zusammen schweigen können ist ja auch eine Qualität einer Beziehung, ne?
Das stimmt. Gerade schweigen ich und Berlin uns ein bisschen und schweigen wir uns an. Aber hey, es ist auch Corona-Zeit. Ich bin weniger unterwegs, als ich sonst bin. Denn wenn ich viel unterwegs bin, dann bin ich immer krass froh, wieder hier zu sein. Weil das dann für mich wieder so ein Realitätscheck ist. Von wegen, ja, hier ist auch nicht Paradies, aber gerade als schwarze Person, als queere Person, finde ich, gibt es in Deutschland keine Stadt, die es einem angenehmer macht.
Es gibt auch keinen Unterschied, wo es einem häufiger passiert oder weniger passiert. Ich musste gerade neulich wieder denken an Pierre Sanussi Bliss, der mal gesagt hat, dass er, wenn er in einem Bus sitzt oder in einer U-Bahn und die Leute steigen ein und es wird immer voller, der Platz neben ihm bleibt immer bis zuletzt leer. Kennst du solche Erfahrungen? Machst du die auch noch?
Ich kenne das natürlich nicht, denn wer möchte nicht neben mir sitzen und schon längst nicht in einer U-Bahn?
So.
Nein, ich kenne das schon auch. Ich merke schon auch, dass wenn es sehr, sehr voll ist, dass Leute es immer noch dann vorziehen zu stehen, als sich dann neben mich zu setzen. Es hängt aber auch sehr davon ab, in welcher U-Bahn ich unterwegs bin. Also wenn ich mit der U8 von Kreuzberg bis nach Mitte fahre, passiert mir das nicht. Ich fahre aber auch super selten Ringbahn und ich weiß auch, dass gerade so auch rassistische, wirkliche Übergriffe schon auch krass oft in der S-Bahn und in der Ringbahn passieren. Ich bin da zum Glück privilegiert und kann auf die S-Bahn verzichten und kann mit der Hipsterbahn, mit der U8 von Kreuzberg bis nach Mitte fahren, was meine weitesten Wege scheinbar sind.
Gehört es auch zu den Erlebnissen, von denen du berichten kannst, dass du offenbar ohne offensichtlichen Anlass deinen Ausweis zeigen musst, während es weiße MitbürgerInnen nicht tun müssen?
Ja, ich habe ja mal, wie gesagt, in Wien gewohnt und da musste ich ja über Landesgrenzen fahren und da ist es mir nicht bei jeder Fahrt passiert, dass ich kontrolliert wurde und andere halt nicht und ich da einfach nur saß und keinen Grund, es eigentlich keinen Grund gab, warum ich jetzt als einzige Person den Ausweis zeigen muss und alle anderen im vollen Abteil, die halt weiß sind, nicht. Und das letzte Mal ist mir, glaube ich, vor zwei oder vor einem Jahr, ich weiß nicht, ob es 2019 war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es mir in Passau auch passiert, weil ja nah an der österreichischen Grenze, und da kam ich rein und dann kam auch direkt eine Polizistin, hat vorher noch einen anderen schwarzen Typen kontrolliert, dann die Reihen freigelassen und dann zu mir, und dann durfte ich auch meinen Ausweis zeigen.
Thematisierst du das dann oder lässt du es lieber, weil du ja auch weiterkommen willst und es dich eventuell, also ein Streit oder eine Auseinandersetzung vielleicht nicht im wahrsten Sinne des Wortes an dem Tag ans Ziel bringen würde? Wie gehst du damit um?
Also bei dem Mann habe ich zum allerersten Mal was gesagt, weil es einfach schon ein paar Jahre her war, dass es mir passiert ist. Und ich eben mal irgendwie jetzt auch in der Öffentlichkeit viel drüber gesprochen habe und mir einfach dachte so, es muss einfach klar sein, also einmal den PolizistInnen und einmal aber auch vor allem den Leuten, die dort sitzen, dass da gerade was passiert, was eigentlich nicht okay ist. Und dann habe ich das halt laut thematisiert, dass ich halt finde, dass das gerade rassistisch ist, dass das Racial Profiling ist und dass Racial Profiling in Deutschland verboten ist und dass ich gesehen habe, dass die vor mir jemanden kontrolliert haben und alle anderen halt nicht, die halt weiß waren.
Und die Reaktion?
Die Reaktion war sehr interessant, denn sie waren zu zweit und sie hat meinen Ausweis dann genommen und hat sich dann zum Rücken mir gegenüber in dem Zug halt in diesem engen Gang, weil ich noch stand, ich habe ihn noch nicht mal hingesetzt, da kam schon die Anweisung, dass ich einen Ausweis zeigen soll. Dann stand sie halt zum Rücken mit mir, zu mir irgendwann, und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich jetzt weiter mit ihr sprechen möchte, müsste ich sie anfassen. Und ich glaube auch, dass sie das bewusst gemacht hat, dieses Wegdrehen. Der Kollege hat mich dann angeschaut, und das heißt, hätte ich irgendeinen Move auf sie zugemacht oder irgendwie gesagt so, hey, Entschuldigung, ich rede mit Ihnen, dann wäre das halt eskaliert, das Ganze. Und dann wäre ich am Ende wahrscheinlich noch die Person gewesen, die dafür verantwortlich gewesen wäre, dass es eskaliert ist. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die so ein ganz ekliges Kommunikationsmanagement da gerade an den Tag legen. Ich wusste in dem Moment, dass es nichts bringt, mich weiter aufzuregen, denn ich kann eigentlich nur verlieren.
Es ist in diesem Jahr viel über Rassismus, nicht nur in Deutschland, gesprochen und berichtet worden, nachdem George Floyd ermordet wurde von Polizisten und es noch viele andere schwarze Menschen gab in den USA, die durch Polizeigewalt ums Leben gekommen sind. Glaubst du, es wird dieses Jahr 2020, glaubst du, es wird etwas ändern? Oder wird es so sein, wie das in Deutschland ganz oft so ist? Es gibt ein Thema, das monatelang die Schlagzeilen beherrscht und alle sagen, es muss sich da was ändern, und am Ende ändert sich gar nichts.
Natürlich würde ich mir wünschen, dass sich was ändert, aber es ist ja nicht so, dass zum allerersten Mal in Deutschland über Rassismus gesprochen wird oder über Diskriminierungsformen als solche. Deswegen ist meine Hoffnung da jetzt nicht so mega riesig, weil ich halt auch nicht naiv bin. Und ich finde schon interessant, dass Deutschland so eine vermeintlich intensive Diskussion über Rassismus führt, nachdem mal wieder eine schwarze Person in den USA ermordet wurde, aber nachdem Hanau passiert ist und 9 deutsche Menschen ermordet wurden, weil sie für den Täter nicht in sein Bild von Deutschland passen. Und diese Diskussion danach nicht so intensiv war, da muss ich mir wirklich, also da frage ich mich schon, wie nachhaltig kann dann bitteschön diese Rassismusdebatte sein, wenn wir es noch nicht mal hinbekommen, über Rassismus so intensiv zu sprechen, wenn er uns eigentlich selber trifft, nämlich Deutsche, die in ein rechtsextremistisches Bild nicht passen. Deswegen ist meine Hoffnung, ehrlich gesagt, ein bisschen low.
Hattest du, als du aufgewachsen bist, als Kind, als Jugendlicher, ich frage jetzt nicht als schwuler Mann oder als queerer Mann, sondern als schwarzer Mann, hattest du Vorbilder in Deutschland um dich herum, Menschen, die Dinge gemacht haben, die schwarz waren, schwarz sind und Sachen gemacht haben, du gedacht hast, das will ich auch machen, da komme ich hin?
Nö. Also ich hatte jetzt ich hatte keine deutschen Vorbilder. Ich meine, es gab schon Mola Adebisi natürlich von Viva damals. Den fand ich aber gar nicht so cool. Ich fand natürlich so jemanden wie Milka, die ja selber auch schwarz ist, oder auch Minkai, die jetzt nicht schwarz, aber POC ist, glaube, ich habe einfach bis heute, Billy Porter ist, glaube ich, seit Ewigkeiten mal ein männliches Vorbild, was ich habe. Ansonsten suche ich meine Vorbilder eher in Menschen, die weiblich, non-binär oder trans sind. Ich finde, so ein klassisches Männervorbild habe ich gar nicht.
Es gibt ein Foto von dir bei Instagram. Da sitzt du mit so einem, ich weiß nicht, ob es ein Kleid ist, aber es ist zumindest, untenrum ist es ein Rock. Ich weiß nicht, ob das ein Gesamtensemble ist. Es gibt ja auch sehr schöne Fotos oder Outfits von Billy Porter. Ist er auch klamottenmäßig, kleidungsmäßig ein Vorbild?
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Foto ist aus einem Shooting für Vogue Online gewesen. Und dieses Shooting haben wir gemacht auch. Also da war auf jeden Fall, oh, ich sehe gerade, hier fährt ein Doc Martens-Wagen lang. Da bin ich ja auch direkt. Bin ja direkt
wir müssen noch leider kurz diesen Podcast fertig machen, aber dann kannst du los, Tarek.
Billy Porter war auch für dieses Shooting für mich so etwas wie eine Inspiration, weil ich schon finde, dass er so sein eigenes Ding macht, dass ich finde, dass er für uns alle ein Vorbild sein sollte. Egal ob queer oder nicht queer, weil er einfach Grenzen überwindet und das auf eine sehr kreative und schöne Art und Weise macht.
Du wirst, also du bist ja viel unterwegs in den sozialen Medien, unter anderem sind wir ja alle, muss man eigentlich nicht mehr dazu sagen, unter anderem bei Instagram, worauf ich hinaus will, du hast mal gesagt, du hast einen ganz eigenen Umgang mit Hasskommentaren. Deine Empfehlung oder zumindest dein Umgang für dich selber ist, Hasskommentare stehen lassen und nicht löschen.
Das Ding ist, es ist ja mittlerweile anders. Also mittlerweile lösche ich radikal und blockiere auch radikal.
Was hat sich geändert, Tarek?
Es hat sich geändert, dass, also bei mir war es so, dass ich sehr viele Hasskommentare, also fast nur eigentlich auf YouTube bekommen habe und ich seit 2018 gar nicht mehr auf YouTube veröffentliche. Und als ich mich entschieden habe, dort die Kommentare auszumachen, habe ich mir gedacht, da sich für mich dieser Hass so sehr auf YouTube bezogen hat und jetzt auch einfach, ich fand es damals auch lustig, quasi ein Video zum Thema Rassismus zu machen. Und in den Kommentaren werde ich dann auch noch rassistisch beleidigt. Also eine bessere Referenz für mein Dasein auf YouTube hätte es eigentlich nicht geben können. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, dass selbst das Stehenlassen auch etwas mit mir macht, denn ich lese es ja dann trotzdem. Und es trifft einen ja dann doch auch irgendwie. Und selbst dieses bisschen Treffen irgendwie hat für mich den Reiz verloren. Ich fand es nicht mehr spannend, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Ich fand es auch nicht mehr spannend, das selbst stehen zu lassen. Selbst das waren mir schon zu viel. Und als ich dann von YouTube weg bin und dann auch die Kommentare so radikal anders geworden sind und ich auf Instagram eigentlich fast nur positives Feedback bekomme und wenn es kritische Kommentare sind, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, denn man kann ja Kritik an meinen Aussagen haben. Man darf mich nur einfach nicht beleidigen, wenn man die Form meiner Inszenierung im Netz nicht mag. Und jetzt macht mir richtig Spaß, die Leute, also beim ersten Kommentar werden die direkt blockiert.
Was war denn dein Ansatz vorher? Was hat dich bewogen zu sagen oder das eben auch zu praktizieren, Hasskommentare stehen zu lassen und sie nicht zu löschen? Was war dein Ansatz dabei?
Ich glaube, ich habe auch so einen komischen Gedanken gehabt, von wegen, dass ich da jetzt was zensieren würde. Ich dachte auch, glaube ich, dass das zum Netz dazugehört. Wenn man so einen Content macht, wie ich ihn mache, dann passiert halt sowas. Dann kommen halt so welche Kommentare. Und irgendwie war es auch eine Form von Aufmerksamkeit, die ich ja auch von diesen ganzen Menschen bekommen habe. Ich habe nur einfach irgendwann gemerkt, dass diese Aufmerksamkeit für mich einfach nicht gesund ist. Und dass jede Form des Beschäftigen damit nicht gut für mich ist. Und ich habe dann auch 2019 einfach aufgehört, Jobanfragen anzunehmen, wenn es um Hass im Netz ging, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, ich bin ja nicht der Dödel, der Hasskommentare abbekommt, sondern ich produziere ja Content und über den müssen wir reden und nicht, dass am Ende es auch Leute gibt, die mit digitaler Gewalt auf das antworten, was ich in meinen Videos thematisiere.
Würdest du sagen, du kriegst mehr solcher Hasskommentare, und wir hören jetzt auch gleich auf, über Hass zu sprechen, die rassistischen Ursprungs sind, oder sind es hauptsächlich solche, die sich gegen das Männerbild, was du verkörperst, oder dagegen, dass du eine offen queere Person bist, oder dagegen, dass du Feminist bist, oder ist es eine Mischung aus allem, oder ist es dir überhaupt auch zu blöd, darüber nachzudenken, was jetzt den meisten Hass produziert?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, denn ich bringe ja schon auch ein bisschen was mit so, aber wenn ich sehe so, was so die meisten Kommentare sind, dann sind es die meisten sind schon aufgrund der Hautfarbe. Also das meiste, was kommt, ist schon rassistisch, so nach dem Motto, ich habe nichts dagegen, dass du eine scheiß Schwuchtel bist, aber am liebsten wäre es mir, wenn du in Afrika bleiben würdest. So. Diese Kombination aus Queer und Rassismus kommt schon am meisten, aber am Ende dreht sich immer alles ein bisschen mehr um Hautfarbe. Weil die Leute haben schon verstanden, dass es keine schlaue, also dass es mittlerweile ein bisschen so ist nach dem Motto, ja, sie finden es jetzt nicht geil, dass man schwul ist oder lesbisch oder keine Ahnung. Aber am liebsten wollen sie, dass ich hier einfach nicht bin. Und wenn ich hier bin, dann habe ich zumindest, dann habe ich krass dankbar zu sein. Und das Letzte, was ich machen darf, ist quasi weißen Menschen zu erzählen, wie sie weniger rassistisch sein sollten. Ich soll da was sagen, danke, 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 toll, dass ich hier sein darf.
Wenn du so durch die Straßen gehst in Berlin oder auch in Köln oder in Wien, man hat ja nicht immer dazu parat, wenn man einen Straßennamen oder einen Platznamen sieht, wer da so dahinter steckt. Aber nun soll ja endlich in Berlin die Mohrenstraße, ist mal ein Anfang, umbenannt werden. Findest du die Lösung, die man jetzt gefunden hat, eine gute?
Die Lösung war, dass es ein schwarzer Typ ist, ne? Mhm. Ich habe leider jetzt den Namen vergessen.
Ich muss gestehen, ich auch.
Ja, aber bei dir ist es so halb schlimm. Bei mir ist es ein bisschen schlimmer, möchte ich behaupten. Warte kurz. Wenn ihr jetzt sehen würdet, was ich hier Peinliches in meine Google-Suchmaschine tippe, das hat wirklich keiner erfahren. Theodor Vonja Michael. Ach Gott, ist das unangenehm. Das ist wirklich sehr unangenehm, denn er war wirklich letztes Jahr meine Routine des Monats. Routine des Monats ist bei meiner Late-Night-Show, da können meine GästInnen und ich unsere Routine des Monats dem Publikum vorstellen, also die Person, die wir richtig toll fanden, das Gegenstück zum Horst des Monats. Und Theodor Vonja Michael war meine, und er ist, also der hat so alles, was man so in Deutschland erleben kann, auch in puncto Menschen schauen im Zoo, da war er mit dabei, er hat eine deutsche Mutter gehabt und einen schwarzen Vater. In einer Zeit, in der es eigentlich in Deutschland keine schwarzen Menschen gab. Er hat irgendwie die NS-Zeit überlebt und ist jetzt letztes Jahr gestorben. Und ist so auch so ein, ja, so ein kollektives Gehirn von schwarzer Geschichte in Deutschland. Ich glaube, Theodor Vonja Michael wäre einfach perfekt gewesen.
Nun werden ja in der nächsten Zeit vermutlich noch andere Straßen in Berlin oder in Köln oder in Wien oder in Recklinghausen, wo du geboren bist, umbenannt, von daher wollen wir uns das mal vormerken. Verrat uns doch zum Schluss noch, wen ihr als nächstes in eurer Talkshow Deep und Deutlich, also in der Ausgabe, die du moderierst, erwartest.
Das darf ich noch gar nicht verraten, glaube ich.
Das darfst du nicht verraten?
Ich glaube nicht, dass ich das verraten darf.
Vielleicht hättest du jetzt gesagt, Klaus Kleber kommt und ihr gendert um die Wette. Das wäre doch schön gewesen.
Ja, Klaus Kleber wäre auf jeden Fall ein interessanter Gast. Ich glaube, vorher hätte ich dann lieber Christian Lindner.
Ich würde mir beides wahnsinnig gerne angucken. Tarek Tesfu, alles Gute, viel Erfolg, nicht nur, aber auch mit Deep und Deutlich.
Vielen Dank.